Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Durweg, guten Abend. In einer Welt voller Krisen, da reagiert jeder und jede anders auf die Herausforderungen. Die einen mit Gedichten, zu hören auf dem Internationalen Poesiefestival in Berlin. Die anderen aber mit dem Wunsch nach einer Rückkehr von Angela Merkel als Kanzlerin, geäußert von zahlreichen jungen Menschen in Deutschland. Oder wie Donald Trump, der sich lieber einen hübschen Ballsaal bauen möchte, als über Krisen nachzudenken. Kein Ballsaal, sondern ein Opernhaus steht im Zentrum unseres ersten Themas. Genauer geht es um eine Oper mit Rittern, einer Zauberin, edlen Herren und blaublütigen Fräulein. Das sind ziemlich grob die Zutaten von Rinaldo. Das ist die erste Oper, die Händel in London für die dortige Bühne geschrieben hat. Überhaupt die erste italienische Oper, die je für die Bühne in der britischen Metropole verfasst wurde. Eine Oper, die für Händel den absoluten Durchbruch bedeutete, denn die Begeisterung, die war so groß, dass der Komponist nach dem Erfolg gleich in London geblieben ist. Die erste Fassung aus dem Jahr 1711 ist denn auch die Fassung, mit der gestern Abend die Händel-Festspiele in Halle eröffnet worden sind. Und Uwe Friedrich, der war für uns dabei. Ich habe ihn zunächst gefragt, Uwe, ich habe schon ein paar der Charaktere beschrieben, aber worum geht es in Rinaldo genau?
Also im Kern geht es in all diesen Zauberopern der Barockzeit, geht es darum, dass sich ein Kreuzritter verliebt in eine Zauberin, die umgarnt ihn. Er vergisst alles drumrum, sowohl die Geliebte als auch seine Aufgabe, eben als Ritter tugendhaft zu kämpfen, kriegt das aber irgendwann mit, weil seine Freunde ihn wieder auf den richtigen Pfad setzen und dann geht er wieder kämpfen. Die Zauberin verliert ihre Macht.
Also Herz, Schmerz, Kampf, idealer Opernstoff. Was macht denn jetzt der Regisseur Walter Sutcliffe daraus?
Er wirft im Grunde diese Geschichte, über die wir uns gerade unterhalten haben, weg und verlegt das in die Entstehungszeit 1711, als Händel in London angekommen ist und mit einem sehr selbstbewussten Impresario zu tun hat und mit zerstrittenen Primadonnen. Wir sehen also eine barocke Gassenbühne, gebaut von Hartmut Schörkhofer. Sehr tolle Schauwerte, sehr, sehr schön gebaut. Und die kann man nämlich zur Seite wegschieben und dann sieht man das Logenhaus eines Opernhauses, eines Barocken, wo dann auch das Publikum sitzt. Das sind ja die reichen Geldgeber, die auch noch Einfluss nehmen wollen. Und auf dieser barocken Gassenbühne spielt sich dann zu diesen Arien diese Handlung ab, sagen wir mal, der Generalprobe. Also die Sängerinnen zerstreiten sich, die Flugmaschine funktioniert nicht, der Drachen geht kaputt, weil die Bühnenarbeit unaufmerksam sind. Es geht alles schief, was schief gehen kann. Zum Schluss rauft man sich aber doch zusammen und freut sich auf die Premiere. Das alles ist großartig gearbeitet, sieht auch richtig toll aus, weil Dorota Karolczak, die Kostümbildnerin, wirklich mit größter Lust gewildert hat unter den Barockkostümen. Wir sehen also den Kastraten, die Titelrolle mit Pfauenfedern und Straußenfedern auf dem Helm und mit Glitzer und Steinchen und mit einer barocken Prunkrüstung. Und ähnlich sind auch die Kleider von der Zauberin Armida und dem restlichen Personal, das da so rumläuft.
Also hübsche Kostüme, aber dennoch ist das ja eine Geschichte in der Geschichte, also sozusagen doppeltes Spiel. Das ist meistens ziemlich schwierig. Funktioniert das hier?
Das funktioniert in dem Moment, wo man sich verabschiedet von dem, was Händel auch an Psychologisierung ja durchaus geliefert hat in seiner Oper. Und ich gebe zu, bis zur Pause habe ich ein bisschen mit mir gekämpft, habe noch versucht zu verstehen, ist dieser Händel auf der Bühne, ist das jetzt Goffredo oder jemand ganz anders? Und wer spielt denn jetzt den Impresario? Was ist die eigentliche Geschichte bei Händel? Mein Rat, einfach nicht drüber nachdenken, sondern sich dem hingeben, was da an Theater über das Theater auf dem Theater, sah so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Aber wenn man sich darauf einlässt, kann man echt viel Spaß haben.
Ja, und in der Oper, da bleibt ja auch immer noch die Musik. Michael Hofstetter hat dirigiert, das Sängerensemble kommt teils aus dem Ensemble der Operhalle. Passt das alles gut zusammen?
Ja, das gibt ein sehr schönes, geschlossenes Bild. Man holt sich in Halle für die Countertenöre, also sprich für die Kastratenrollen, Gäste. Christopher Lowry ist der Rinaldo auf Abwägen, der dann eben mal stecken bleibt in der Flugmaschine und dann da krabbelt wie ein Käfer auf dem Rücken und dabei tolle Koloraturen singt. Der ist sich auch für keinen Spaß zu schade und singt dabei noch großartig. Armida ist Vanessa Waldhardt, die Zauberin, die ihre Macht verliert. Und die wirklich herausragende Sängerin ist ein Ensemblemitglied. Franziska Krötenherd, ihr fällt die berühmte Arie Lascia Chiopianga zu. Franziska Krötenherd war das mit Lascia Chiopianga, der berühmtesten Arie aus Rinaldo. Und wie auch das restliche Ensemble singt sie ihre Rolle sehr, sehr schön.
Das heißt insgesamt ein geglückter Auftakt der diesjährigen Händel-Festspiele in deinen Augen?
Ja, unbedingt, wenn man eben erstmal sich davon verabschiedet, die Originalgeschichte erzählt zu bekommen. Es gibt unglaubliche Schauwerte und es gab verdienten großen Jubel hinterher.
Sagt Uwe Friedrich über den Auftakt der Händel-Festspiele in Halle mit Rinaldo. Prunk und Protz, wie zur Zeit der Ritter in der Oper Rinaldo, das gibt es ja auch immer wieder im Reich von US-Präsident Donald Trump. Der fast 80-Jährige liebt Glanz, Glamour und Gold und er hat ambitionierte Pläne, wenn es um die Umgestaltung der Hauptstadt Washington nach seinen Vorstellungen geht. Doch viele seiner Projekte, vom Ballsaal über einen Triumphbogen bis zur Umbenennung ehrwürdiger Kultureinrichtungen, die stoßen auf Widerstand und landen nicht selten vor Gericht. Gestern, da wurde in Washington erneut über den Ballsaal am Weißen Haus verhandelt. Eine finale Entscheidung steht noch aus. Aber all das schreckt Donald Trump nicht. Er hat schon neue Pläne. Anne Reit über die Bauvorhaben des Mannes im Weißen Haus, das selbst einer Dauerbaustelle gleicht.
Once again, y'all just came at the wrong time.
Ihr kommt alle zur falschen Zeit, ruft Don Folden den Touristen zu, die versuchen, durch die engen Maschen des hohen Zaunes ein Foto vom Weißen Haus zu machen. Eigentlich sitzt er hier jeden Tag auf seinem Klappstuhl, um sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt stark zu machen. Heute gibt er Orientierung, denn das ganze Areal um den Amtssitz des US-Präsidenten ist für Renovierungsarbeiten weiträumig gesperrt.
That's behind the street, where they're building the ballroom.
Die Stelle, an der umstrittene Ballsaal des US-Präsidenten entstehen soll, liegt versteckt hinter Bäumen. Auf Luftaufnahmen kann man erkennen, wie weit die Bauarbeiten schon vorangeschritten sind, obwohl sie nach gerichtlichen Entscheidungen zeitweilig unterbrochen werden mussten. Der gemeinnützige National Trust for Historic Preservation hatte Ende vergangenen Jahres geklagt, nachdem der US-Präsident den Ostflügel hat abreißen lassen und mit dem Bau des Ballsaals begonnen wurde. Seitdem geht der Fall durch die Instanzen. Zentrales Argument auch bei der letzten Gerichtsverhandlung war die fehlende Zustimmung des US-Kongresses, die der US-Präsident als vorübergehender Mieter benötigt hätte, argumentieren die Kläger.
I would say it will be the greatest facility of its kind ever built. By far.
Als Donald Trump dem Fernsehsender Fox News vor einigen Tagen einen Einblick in seine Pläne gegeben hat, hat er nicht den Anschein erweckt, als sei er nur der Mieter. Für ihn ist der Ballsaal sein Geschenk an Amerika.
It's a very secure, most secure facility ever built.
Dabei ist auffällig, dass es in den vergangenen Wochen immer weniger um ästhetische, denn um Fragen der nationalen Sicherheit gegangen ist. Spätestens seit den Schüssen beim Korrespondentendinner Ende April dreht sich alles um den unterirdischen Bunker, um verstärkte Fenster, auch von einem Landeplatz für Drohnen ist die Rede. Vor Gericht wurde klar, dass die US-Regierung auch wegen dieser Argumentation nicht davon ausgeht, dass der Bau juristisch noch zu stoppen ist. Doch auch im Kongress trifft das mittlerweile 400 Millionen teure Bauprojekt auf Widerstand. Erst in dieser Woche hat der Senat zusätzliche Mittel in Höhe von 1 Milliarde Dollar verweigert. Der republikanische Senator John Cassidy erklärt die Entscheidung so:
This is a spit in the eye insult.
Das ist ein Schlag ins Gesicht meiner Steuerzahler in Louisiana, 1 Milliarde Dollar für einen Ballsaal auszugeben, wenn wir etwas gegen die hohen Benzin-, Lebensmittel- und Gesundheitskosten unternehmen sollten. Doch um den Ballsaal zu stoppen, fehlten die Stimmen. Also gehen die durch Großspenden finanzierten Bauarbeiten weiter. Doch der Ballroom ist nicht das einzige Projekt des US-Präsidenten, über das derzeit vor Gericht verhandelt wird. Der geplante monumentale Triumphbogen hat in dieser Woche zwar die entscheidenden gestalterischen Genehmigungen der US Commission of Fine Arts erhalten, die ausschließlich aus Parteigängern Trumps besteht, doch Vietnam-Veteranen haben gegen den Arc de Trump geklagt. Bei CNN hat John Gunderson seine Beweggründe geschildert. Vom Grab des unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof von Arlington hat man diesen atemberaubenden ikonischen Ausblick auf Washington, das Lincoln Memorial, die Vietnam-Gedenkstätte. Der Triumphbogen würde diese Sichtachse blockieren. Der Nationalfriedhof ist ein Symbol für Einheit, aber dieses Bauwerk wurde nicht vom Kongress gebilligt oder von Veteranen abgesegnet. Es ist eine schlechte Idee. Eine weitere Gerichtsentscheidung hat inzwischen Konsequenzen nach sich gezogen. Das Kennedy Center in Washington hat damit begonnen, den Namen Donald Trump aus offiziellen Dokumenten zu tilgen. Bis zum 12. Juni müssen Webseite, Broschüren, alle Schilder im Innen- und Außenbereich folgen. Ein Richter hatte vergangene Woche angeordnet, dass die Übernahme und Umbenennung in Trump and Kennedy Center nicht rechtens war. Wie es nun mit der Kultureinrichtung weitergeht, ist noch nicht ausgemacht. Der US-Präsident scheint jedenfalls das Interesse daran verloren zu haben. Dafür hat er bereits die nächste Idee. Nun, da die umstrittene Renovierung des Spiegelbeckens vor dem Lincoln Memorial so gut wie abgeschlossen ist, der Boden in einem, wie es heißt, tiefen USA-Flaggenblau gestrichen, das Becken wieder mit Wasser gefüllt worden ist. Eine Promenade vom Lincoln Memorial zum Flussufer. Vielleicht einmal die Trump-Promenade, aber sicher sei er sich da noch nicht.
Anne Reit über Donald Trumps Baupläne in Washington. Tränenausbrüche auf TikTok, schluchzende junge Menschen in den sozialen Medien. Der Grund für die große Trauer: Sie wollen Angela Merkel als Kanzlerin zurück. Eine Frau, die Deutschland zu einer Zeit regiert hat, als einige der jetzt so Untröstlichen noch gar nicht geboren waren oder vermutlich noch mit anderen Dingen beschäftigt als großer Politik. Ist das Nostalgie, Sehnsucht nach einem Früher, das eigentlich nie so ideal war, wie es heute scheint? Darüber habe ich mit Kilian Hampel, Sozialforscher von der Universität Konstanz, gesprochen. Er ist Mitherausgeber der Jugendstudie 2026. Und von ihm wollte ich wissen, was macht Angela Merkel für junge Menschen derzeit so attraktiv?
Ich glaube, es geht nicht um eine politische Erinnerung an diese Zeit, sondern es geht eher um so eine projektive Sehnsucht überhaupt. Weil Angela Merkel und die damalige Zeit für eine Zeit steht, in der Krisen noch handhabbar wirkten und nicht für ein Politikprogramm an sich, glaube ich.
Bundeskanzler Merz, dem wird oft eine rüde Kommunikation vorgeworfen, wenn er von Gefahren für unser Stadtbild spricht oder davon, dass wir uns bitteschön wieder mehr anstrengen sollten. Und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär, die hat gerade mit dem Satz, es wird kein Vollkaskostudium geben, mehrere Millionen Studierende verstört. Spielt die Jugend bei der aktuellen Regierung keine große Rolle?
Ja, ich glaube, das muss man leider schon so festhalten. Das monieren wir seit einiger Zeit, haben wir aber damals auch schon moniert tatsächlich. Also es ist nichts, was jetzt unter Angela Merkel deutlich anders war. Das ist eigentlich das Spannende. Aber was jetzt gerade der Fall ist, und das ist, glaube ich, was die jungen Menschen extrem auch böse aufstößt, ist eben, dass sie das Gefühl haben, nochmal, dass aktiv gegen sie gearbeitet wird. Ich glaube, es ist schon seit ein paar Jahren jetzt schon der Fall, dass sie das Gefühl haben, es wird nicht wirklich was für sie getan, aber dass wirklich gegen sie gearbeitet wird, was jetzt auch wirklich diese BAföG, nicht kommende BAföG-Reform eigentlich ein bisschen symbolisiert, ist ja, dass jetzt gesagt wird, Studierende sollen mal lieber jobben, es wird kein Vollkaskostudium geben, ist ja faktisch falsch. Und das bedeutet ja für junge Menschen, sie sind eh schon in einer wirklichen Notlage gerade. Der Wohnungsmarkt, der trifft junge Menschen am stärksten. Wir haben schon über 75% junger Studierende, die arbeiten müssen, weil sie sonst gar nicht schaffen. Also die bereits Nebenjobs haben. Also die sind bereits voll dabei zu arbeiten. Die leisten bereits ihren Teil und wünschen sich eigentlich nur stabile Perspektiven. Und die kriegen sie wirklich bei weitem nicht. Und da sind sie wirklich sauer und das verstehe ich. Und das kann ich zu 100% nachvollziehen.
Sie sagen gerade, die jungen Menschen haben das Gefühl, es würde aktiv gegen sie gearbeitet. Die BAföG-Debatte ist relativ neu. Welche Felder gibt es noch, auf denen sich die Jugend ausgeschlossen, abgehängt, nicht gesehen fühlt?
Ja, sie sind grundsätzlich unzufrieden, was die politischen Verhältnisse angeht. Also sehen wir auch in unserer Trendstudie Jugend in Deutschland, wo sie wirklich seit Jahren jetzt sagen, sind sie recht pessimistisch, dass sie da nicht zufrieden sind, dass sie nicht beteiligt werden und dass sie nicht gehört werden in erster Linie. Und ganz gute Beispiele sind eigentlich auch die psychische Dauerbelastung, wo sie nicht wirklich ernst genommen werden. Da haben wir seit Jahren jetzt Studierenden Organisationen, Schulleitungskonferenzen zum Beispiel, auch wirklich gute Stimmen, die wirklich sagen, wir müssen da jetzt reingehen. Junge Menschen leiden unter Stress, unter Hilflosigkeit. Wir haben einen steigenden Anstieg an wirklich junge Menschen in Behandlung. Bei uns geben über 2/3 der jungen Menschen, es geben 29% der jungen Menschen an, dass sie eine Behandlung benötigen. Das ist eine absolute Notlage. Das sagen auch das medizinische Fachpersonal. Da muss man jetzt reingehen. Das ist eigentlich eine Pandemie in sich. Das ist nur ein Teil, wo wirklich das Gefühl entsteht, da wird man eigentlich mit seinem Problem allein gelassen. Andere Themen sind wirklich die großen gesellschaftlichen Aufgaben, vor denen wir gerade stehen. Thema Rente, Sorge vor Altersarmut, auch betrifft junge Menschen ganz stark. Steigt die Sorge auch in unserer Studie deutlich. Und da haben sie das Gefühl, die letzten Jahre und auch bei den vergangenen Debatten, dass da Schulden aufgenommen werden, Punkte geschehen, wo sie eigentlich nicht mitgenommen werden. Die gehen ja mit, dass man das tun muss, aber sie haben nicht das Gefühl, dass was für sie getan wird, sondern eigentlich eher im Hier und Jetzt vielleicht kurz versucht wird, ein Feuer zu löschen. Aber langfristig sehen sie nicht die Perspektiven dahinter.
Die Zukunft eines Landes hängt von der Jugend ab. Das ist eine Binsenweisheit. Warum hört keiner auf Sie? Lesen diese Studie, die Sie da jährlich erstellen, die Jugendstudie, die Politiker, Politikerinnen nicht?
Zum Teil lesen sie schon. Ich werde auch mehrmals eingeladen jetzt schon zu bestimmten Gremien und gebe da auch gerne meine Expertenmeinung ab. Aber es ist tatsächlich der Fall, dass es politisch einfach uninteressant ist, für junge Menschen Politik zu machen. Weil wir so wenig junge Menschen haben aufgrund des demografischen Wandels, dass du mit ihnen keine Wahl gewinnen wirst. Langfristig ist das ein ganz, ganz fatales Signal für die Gesellschaft, dass wir so aktiv uns jungen Menschen abwenden eigentlich. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir sie nicht verlieren, dass sie nicht frustriert, noch mehr frustriert werden und nicht langfristig irgendwie sagen, suche ich meine Zukunft woanders oder wende ich mich eben auch politischen Rändern zu.
Sie sagen gerade, suche ich meine Zukunft woanders. Das ist auch ein Ergebnis Ihrer Studie, dass immer mehr junge Menschen darüber nachdenken, abzuwandern. In welche Länder möchte man denn gerne? Wo ist es denn schöner als in Deutschland, wenn man jung ist?
Dieser Abwanderungswille, der wirklich bei einem Fünftel jungen Menschen konkret vorhanden ist, die sagen, sie haben konkrete Pläne auszuwandern, der ist auch eher verbunden mit so einem Wunsch nach Sicherheit, nach Stabilität, würde ich sagen. Das sind keine konkreten Pläne, dass sie wirklich mit gepackten Koffern jetzt vor der Tür stehen. Aber wenn sie sagen, sie würden gerne auswandern oder haben die Pläne, wird ganz oft die Schweiz genannt, wird Schweden genannt, Skandinavien allgemein und dann aber auch zum Beispiel Spanien, diese klassischen Auswanderungsländer, sage ich mal. Ist aber nicht so, dass es wirklich unmittelbar bevorsteht, weil auch die jungen Menschen, die bei uns am stärksten abwandern wollen, diejenigen sind, die zum Beispiel starke Schulden haben, stark finanziell belastet sind. Also denen fehlen zum Teil auch die finanziellen Mittel dafür, aber das ist dann umso spannender eigentlich, weil die so frustriert sind und sagen, ihre Probleme kriegen sie hier nicht gelöst.
Können Sie das denn verstehen, dass jetzt tatsächlich junge Menschen in den sozialen Medien tränenreich die Rückkehr von Angela Merkel fordern, sich herbeisehnen? Denn wenn ich Sie richtig verstehe, war ja unter Angela Merkel für die Jugend auch nicht alles schöner als heute.
Ich glaube, sie verbinden die Zeit einfach damals mit so einer Stabilität. Das, glaube ich, das wünschen sie sich zurück. Dann, was Angela Merkel wirklich unterscheidet von Friedrich Merz, ist die Sprache. Und diese, das sagt sie ja selber auch ganz offen, dass man wirklich darauf achten muss, wie man die Sprache auch richtet an bestimmte Gruppen. Und da wünschen sie sich, glaube ich, eine Erwachsenensprache ohne Herabsetzung, auch kein Zynismus, bei bestimmten Debatten auch das Gefühl, ernst genommen zu werden. Ich glaube, das ist wirklich der wahre Wunsch. Es ist eher eine Kritik an der jetzigen Zeit, an der jetzigen Epoche, als die Nostalgie, als Konservatismus zu verstehen, glaube ich, das stimmt nicht tatsächlich.
Angela Merkel hat den Satz geprägt, wir schaffen das. Fehlen vielleicht genau solche aufmunternden Sätze in den aktuellen Debatten?
Ja, das glaube ich tatsächlich schon. Und wenn man wirklich danach fragt, auch junge Menschen, was sie mit Angela Merkel verbinden, fällt dieser Satz eigentlich immer wieder. Und das steht eben für ein Hoffnungsschimmer, eine Lösungsmöglichkeit und wirklich auch eine Herangehensweise, dass man das schon hinbekommt. Das kriegen wir schon hin. Ich glaube, das fehlt ihnen gerade in der aktuellen Zeit. Weil, wenn wir reinhören in die aktuellen Debatten, wenn es darum geht, wie kriegen wir das jetzt hin, Thema Fachkräftemangel, wirtschaftliche Notlage, Schieflage und Rente, dann wird ja eher gesagt, ihr müsst jetzt arbeiten, strengt euch jetzt an. Ihr schafft das, aber ihr schafft das und ihr müsst es jetzt auch leisten. Und das ist, glaube ich, was ihnen gerade fehlt, dass man nicht wirklich im Wir denkt.
Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Regentschaft von Angela Merkel nicht so stark von Krisen geprägt war, wie das heute in der Zeit ist. Zwar gab es schon Putin und zwar gab es schon Trump, aber Trump hatte die erste Amtszeit. Und dann war die Zeit auch von mehr positiven Dingen geprägt. Erinnern wir uns an das Sommermärchen 2006, da war Deutschland ein anderes Land. 2014 hat Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen. Ist das vielleicht auch noch sowas, was so in die Erinnerung reinstrahlt?
Auf jeden Fall. Und gerade Fußball, die WM 2006, die wird auch immer wieder genannt bei dieser Nostalgie. Also gibt es auch auf TikTok und Instagram ganz viele Flashback-Videos der damaligen Zeit, auch zur WM 2014 zum Beispiel. Gerade weil dieser Sommer, diese beiden Sommer sehr, sehr prägend waren auch für junge Menschen. Und ich glaube, das spielt auf jeden Fall mit rein, dass dort weniger Krisen waren. Gerade wenn man sich die Zeit anschaut, war gefühlt in jeder Debatte, jeder Talkshow eigentlich das größte Thema, ob man Griechenland rettet zum Beispiel. Da reden auch oft junge Menschen noch drüber. Früher gab es ja nur diese Themen und jetzt ist irgendwie alles viel konsequenter oder viel kritischer, hat viel mehr Einfluss, Konsequenzen fürs eigene Leben. Spätestens seit der Corona-Pandemie hat man mitbekommen, dass die Politik wirklich direkten Einfluss hat auf das eigene Leben, im Positiven wie im Negativen, weil es wirklich auch dann Freiheitseinschnitte bedeutet hat. Und viele junge Menschen gemerkt haben, Politik spielt eine Rolle und sie sind sehr interessiert, was das Politische angeht, aber haben eben auch das Gefühl, aufgrund der aktuellen Krisenlagen so ein bisschen ohnmächtig zu sein, dass man gar nicht mehr ausweichen kann der ganzen Krise. Und da fehlt ihnen wirklich, wenn man da zurückblickt, ja, diese Zeit, wo man einfach rausgehen konnte und so ein bisschen die Seele baumeln lassen konnte.
Herr Hampel, Angela Merkel ist jetzt immer wieder in der Debatte aufgetaucht, ob sie nicht vielleicht Krisenvermittlerin sein könnte zwischen der Ukraine und Russland. Das hat sie alles abgelehnt. Aber könnte Angela Merkel vielleicht zwischen der aktuellen Bundesregierung und der Jugend vermitteln?
Könnte man sich schon überlegen. Also zumindest würde sie es wahrscheinlich noch mehr schaffen, allgemein die Menschen zusammenzubringen, würde ich sagen. Und ich glaube, darum geht es gerade, dass man Generationen, Altersgruppen zusammenbringt, nicht gegeneinander ausspielt und einfach im Miteinander denkt. Und ich glaube, da würde sie gerade eine bessere Rolle einnehmen, als es die aktuelle Politik tut.
Der Sozialforscher Kilian Hampel über den Wunsch von Teilen der Jugend nach einer Rückkehr von Angela Merkel. Kurz nach der Aufzeichnung des Interviews wurde bekannt, dass Friedrich Merz den Satz "Wir schaffen das" von Merkel jetzt übernommen hat. Er hat ihn heute auf dem CDU-Landesparteitag in Mecklenburg-Vorpommern gesagt, und zwar zum Thema Sozialreform. Trost in Zeiten der Krisen und des Krieges, den finden einige in der Poesie. Rund 150 Dichterinnen und Dichter aus der ganzen Welt treffen sich derzeit in Berlin auf dem Poesiefestival. Im Zentrum stehen einerseits Themen wie Trauer, Mythos und die kritische Auseinandersetzung mit dem männlich geprägten europäischen Literaturkanon, andererseits aber auch die Beschäftigung mit Gedichten aus dem Krieg, unter anderem mit palästinensischen und ukrainischen Stimmen. Cornelius Wüllenkemper mit einer Zwischenbilanz des Festivals.
Vor der malerischen Kulisse der Villa Oppenheim im Berliner Westen stimmte Akkordeonist Roman Jussipay im gedämpften Abendlicht auf die Chroniken angekündigter Kriege ein. Bei der Lesung und Diskussion mit zwei Dichterinnen aus der Ukraine ging es um Krieg, Bomben und Zerstörung, wie etwa im Gedicht Rocket in the Room, Rakete im Raum, von Oksana Maximtschuk.
What the rocket has in common with the room full of children.
Was die Rakete mit dem Raum voller Kinder gemein habe, fragt die Dichterin und liefert sogleich die bedrückend lakonische Antwort: Es ist ihr Standort. Oksana Maximtschuks vielfach preisgekrönte Lyrik geht an die Substanz, erzählt sprachlich äußerst reduziert von menschlichen Überresten, von Drohnenaufnahmen und Granatenangriffen.
Die Masse an medialen Kriegsbildern, der wir heute ausgesetzt sind, bewirkt, dass man unempfindlich dafür wird. Man klickt sich durch tausende Aufnahmen des Schreckens, bis ein automatischer Schutzmechanismus dafür sorgt, dass einen das kaum noch berührt. Eine Hoffnung, die ich in meine Gedichte lege, ist die: Ich möchte eine neue Perspektive auf diese Bilder ermöglichen. Es geht mir nicht um Eindrücke und Empfindungen, sondern um analytische, minimalistische Beschreibungen der Situation. So kann man den Schrecken wieder spüren, an den wir uns bereits gewöhnt haben.
Welche konkrete Rolle Dichtung gerade in Kriegszeiten spielen kann, wurde auch einige Tage später im Kuppelsaal des Kulturquartiers Silent Green deutlich. In der Rotunde des ehemaligen Krematoriums las Jarina Schornohus über ihre Erfahrungen an der Front.
Die, що мають загинути у бою,
Shono Hus ist als einzige Frau ihrer Kompanie als Drohnenpilotin in Cherson stationiert. Mit ihrer 11-jährigen Tochter reiste sie nach Berlin, um auf einem 3-tägigen Fronturlaub aus ihren Gedichten zu lesen. Ihren ersten Mann hat die 31-Jährige im Krieg verloren. Festivaldirektorin Katharina Schultens rezitierte die deutsche Übersetzung ihres Gedichts, die, die im Kampf sterben sollen.
Im Krieg entscheidet sich niemand für das Sterben im Kampf. Das ist wertlose Romantik aus Büchern. Und doch, wenn schon über sie gesprochen werden soll, dann spüre ich sie nur zu gut. Sie tauchen in deinem Leben auf wie eine Offenbarung. Da bist du.
In ihrem aktuellen Band Dasein, Verteidigung der Präsenz, dichtet die studierte Philologin Shono Hus über Albträume von bombardierten Städten, über das Ertrinken in dunklen Wahrheiten, über den Hunger des Krieges nach Soldatenleben und darüber, wie die Front, Zitat, Herz, Freunde und Wörter frisst. Wie zum Beweis löst beim Gespräch am Rande des Festivals Jarina Shono Hus Bombenwarn-App aus, Luftalarm über Kiew.
Das Leben als Soldatin an der Front ist sehr dicht, sehr unmittelbar. Man erlebt schlimme Dinge und lässt sie nicht an sich heran, weil es eben Kriegsroutine ist. Und Poesie kann diese Wahrheiten am besten ausdrücken, kurz und wahrhaftig. Poesie hilft mir dabei, Mensch zu bleiben, nicht nur Soldatin, die einen schwierigen Job an der Front zu erledigen hat.
Kriege bestimmen das Weltgeschehen gegenwärtig mehr denn je. Und auch beim Poesiefestival sind sie eines der zentralen Themen. Keine dieser Nachrichten stört die zivilisierte Welt, so der Titel einer Lesung mit palästinensischer Dichtung. Die 21-jährige Batul Abu Aklen reiste eigens aus Gazastadt an, um aus ihrem Band 48 Kilogramm zu lesen. Über Berge zerfallenden Betons, über Meere aus Blut und in Panik rennende Beine. Ein unverhohlener Verweis auf die menschlichen Tragödien und zivilen Opfer infolge israelischer Drohnenangriffe. Tonaufnahmen oder Gespräche waren ausdrücklich nicht erwünscht. Man habe Angst vor Anfeindungen im Netz. Dass das Festival auch den marginalisierten Stimmen Platz bietet, ist begrüßenswert. Gerade dann, wenn Poesie an die Grenzen des Sagbaren vordringt.
Cornelius Willenkemper vom Poesiefestival in Berlin. Heute, da startet die Philkolon in Köln. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, in diesem Jahr sind etwa Peter Sloterdijk, Didier Eribon und Carla Hinrichs dabei. Außerdem Autor Wolfram Eilenberger, der heute gegenüber Deutschlandfunk Kultur mit Sokrates die Devise ausgab: mehr denken, weniger fühlen.
Es ist zum Beispiel so, dass er sagt, es gibt eine Art Emotionsbeste in unserem Leben, die uns dazu führt, dass wir alle 10 Minuten etwas anderes wollen. Und wer jede 10 Minuten etwas anderes will, der leidet sehr viel. Er weiß buchstäblich nicht, was er will. Und ich glaube, Sokrates eigentliche Zeithandlung für uns ist, dass wenn wir so ein Leben leben, das nur auf Emotionen beruht, dann wird das ein schlechtes für uns und für alle anderen auch.
So Wolfram Eilenberger, Gast bei der diesjährigen Philkolon. Die Aktivisten der Performancegruppe Zentrum für politische Schönheit haben mal wieder zugeschlagen. Im Vorfeld des AfD-Landesparteitags in Heidenheim haben sie den Politikern ein Hakenkreuz geformt aus 1,2 Kilo veganem Hackfleisch zum Frühstück serviert. Die AfD reagierte empört. Ermittler prüfen nun den Verdacht des Verwendens eines verfassungswidrigen Symbols. Zur AfD hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer eine kühne Prognose. Sie werde, Zitat, noch in dieser Legislaturperiode zusammenfallen wie ein Soufflé. Das sagte Weimer gegenüber dem Magazin Der Spiegel. Sein Rat: die politische Mitte dürfe nicht zulassen, dass die Partei symbolische Orte wie das Hambacher Schloss und das Hermannsdenkmal vereinnahme. Zudem gilt: wer ihn kritisiere und zum Zentrum einer Debatte mache, wie etwa beim Streit um 3 Buchhandlungen, der kämpfe an der falschen Stelle. Weimer meint, ideologische Menuettkämpfe zwischen alten Linken und alten Konservativen seien grotesk unbedeutend gegenüber dem riesigen Kulturkampf gegen die AfD. Neuer Intendant, neue Schwerpunkte. So müssen gleich zwei langjährige Kultgrößen mit treuem Publikum die Berliner Volksbühne verlassen. Choreografin Constanza Makras und Regisseur Jürgen Kuttner mit seinem Format Videoschnipsel. Das komme einem, Zitat, Anschlag auf das immaterielle Weltkulturerbe des Prenzlauer Bergs gleich, heißt es heute in der Süddeutschen Zeitung dazu. Im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur hat der neue Volksbühnenintendant Matthias Lilienthal heute nochmal einige Schwerpunkte seines Programms erklärt.
Wir haben viele internationale RegisseurInnen und das ist für uns auch ein klarer Versuch, mit der Frage, was passiert nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, installiert die AfD denn ein nationalsozialistisches Regime in Sachsen-Anhalt? Und da versuchen wir sehr deutlich, eine 90er-Jahre-Tendenz, die Volksbühne als einen Widerstandspunkt dazu etablieren.
So Matthias Lilienthal. Und der britische Schauspieler Anthony Head ist tot, bekannt aus den Kultserien Buffy und Ted Lasso. Er ist mit 72 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Und das war's auch schon von Kultur heute. Am Mikrofon der Sendung war Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.